Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße ganz herzlich zum Persönlich, das Persönlich, wo heute aus dem Taburetli zu Basel kommt. Meine Gäste sind Susanne Kunz, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Mit ihrem ersten Soloprogramm Schlagzeug-Solo ist sie gerade die letzten beiden oben hier auf der gleichen Bühne vom Taburetli gestanden. Allerdings in der Rolle von der Elsbeth Schneider, die aus ihrer Autobiografie vorliest. Dazu moderiert sie das Fernsehquiz «Einer gegen 100» und macht bei «Happy Day» Leute glücklich, wenn sie mit ihrem Bau- und Ausstattungsteam aus alten, dunklen oder verlotterten Räumen neue private Wohnträume macht. Susanne Kunz ist 31, sie ist verheiratet und Mutter von einem Bub. Der Hans Wackernagel ist Tierforscher und ein renommierter Vogelexperte. Er ist lange Jahre Vizedirektor und Kurator von Basel Zolli. Hat in jüngeren Jahren aber auch mal in Philadelphia im Zoo geschafft und dazu über 20 Jahre Safari-Reisen in Zentralafrika geleitet. Er ist Initiant vom Basler Kinderzolli, wo den Kindern einen neuen Zugang zu den Tieren ermöglicht hat und immer noch ermöglicht. Hans Wackernagel ist 84, verheiratet, Vater von 2 Töchtern und hat 5 Enkelkinder. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Susanne Kunz, jetzt haben wir gerade eine Biografie, Kurzbiografie gehört von Herrn Wackernagel, ein Zoo-Mensch, würde ich sagen. Wann sind Sie zum letzten Mal in einem Zolli gewesen oder in einem Zoo?
Ja, das war im Zürcher Zoo gewesen. Das schämen wir natürlich, das jetzt zu sagen. Das war nicht im Basler Zoo gewesen. Im Zürcher Zoo auch etwa vor einem Jahr mit meinem Bub.
Mit dem Bub. Und was hat ihn am meisten fasziniert?
Ja, ich glaube, der Spielplatz, ehrlich gesagt. Also komm, jetzt gehen wir die Elefanten schauen und komm, wir gehen die Giraffen schauen. Aber irgendwie hat mich dann einfach den Spielplatz interessiert. Er will klettern und runtergumpen und so. Also wir müssen es dann noch einmal machen.
Man muss ja sagen, er ist wie alt? Jetzt gut 3,5. Also dort ist er gut 2,5 gewesen.
Genau.
Gut. Herr Wackernagel, Sie sind 35 Jahre, glaube ich, mehr oder weniger fast auf den Tag genau, haben Sie 35 Jahre lang Zolli-Geschichte mitgeschrieben. Praktisch jeden Tag im Zolli gewesen, kann man vorstellen. Wie sieht es bei Ihnen heute aus? Gehen Sie noch in Zolli?
Ich gehe noch nicht mehr so oft. Der Radius wird ja kleiner, wenn man älter wird. Spaziergänge werden kürzer, aber ich habe eine Verbindung und ich bin eigentlich mit diesen Zolli-Leuten befreundet. Ja.
Das heisst, wenn Sie in Zolli gehen, gehen Sie zuerst zu den Tieren oder zu Ihren menschlichen Freunden?
Zuerst schaue ich in die Kasse oder sage dem Kontrolleur guten Tag. Und dann gehe ich los. Pflanzen interessieren mich auch. Das ist schon lustig geworden im Garten. Wir hatten einen Gartengestalter, der anno 60 umeinander gesagt hat, warum jetten ihr eigentlich? Und dann haben wir es ein bisschen verwildern und das finde ich wahnsinnig schön und eine Bereicherung.
Das heisst, vorher, vor den 60er Jahren, hat man den Zolli einfach schön gebützelt und gestrahlt?
Gemäht und gespattet im Winter überall, alles Laube weggenommen. Wahnsinnig. Man hat den Garten auch schön gefunden. Aber er gefällt mir jetzt besser.
Yeah. Weil er natürlicher ist. Yeah. Und zu welchen Tieren zieht sie es am ehesten an?
Ja, ich habe natürlich alle gekannt.
Als Vogelexperte landen Sie denn zuerst bei den Flamingo?
Das ist sicher ein Punkt, wo ich hingehe. Man wandert mehr so los, ja.
Und dann schauen Sie, wo Sie landen am Schluss. Ja. Haben Sie eigentlich auch schon, wenn wir vorhin den kleinen Bub angesprochen von der Susanne Kunz, der Elfen, haben Sie selber auch in Ihrer Kindheit Tiere daheim gehabt? Hat man das gehabt?
Wir hatten Schildkröte gehabt, zum Beispiel. Und die habe ich dann noch einer Cousine vererbt. Und die hat sie weiter gehabt. Und von diesen Schildkröten gibt es heute noch nachgekommen, die Namen haben. Und Also das ist eine schöne Sache für mich. Bei uns haben sie noch keine Eier gelegt, das ist dann noch später gekommen. Ja.
Sie haben Jahrgang 25, Herr Wackernagel, sind aufgewachsen in Basel vor den 30er Jahren. Ihr Vater war Bänkler. Was für Erinnerungen haben Sie sonst an die Zeit der 30er Jahre? Neben den Schildkröten, die Sie jetzt daheim hatten.
Ich habe ein bisschen zurückgedacht, es war natürlich ganz anders. Man hat nur gekauft, was man gebraucht hat. Man hat vom Bruder die Schuhe geerbt, die Schwester hat die Buben Halbschuhe ausgetragen und so weiter. Man hat zwei Paar Schuhe gehabt, bei der Konfirmation hat man eine dritte Bärli schwarze Halbschuhe gekriegt. Also man hat einfach das Nötigste gehabt und man ist zu Fuß gegangen, man hat dann noch ein Velo gekriegt, man hat also den Anblick in den 30er Jahren von leeren Schaufenstern und so weiter, das kenne ich gut. Und man hat vor allem auch gewusst, dass nicht alles geht. Die Pflaster an den Knien haben, wenn sie mal losgegangen sind, ein zweites Mal nicht mehr gelebt oder so. Und die Gummizüge in den Unterhosen sind Look gewesen nach 3 Monaten und so weiter.
Wie hat das denn daheim zum Beispiel auf dem Tisch ausgesehen? Was haben Sie gegessen?
Wir haben Hausmannskost. Natürlich im Winter Sauerkraut und auch Brüsseler Antife hat man im Keller auf dem Sand gehabt. Eier hat man im Wasserglas gehabt. Es hat dann noch eine sogenannte Durststrecke gegeben, wo die Äpfel am Ausgehen sind, das Gemüse noch nicht da war, ist frisch. Südfrüchte hat es natürlich während dem Krieg kaum gegeben. Also es war ein einfaches Leben gewesen und ich habe das Gefühl, ich sei nicht verwöhnt. Aber unglücklich sind wir nicht gewesen. Und es wird mir schlecht, wenn ich an den Konsumrausch denke, wo wir drin leben.
Sie haben mir in einem Vorgespräch erzählt, wie Ihre Mama einmal die Linse oben in einer Gugge hatte. In der Küche und dann hat man die Linsen einmal abgenommen und dann hat es, glaube ich, nicht nur Linsen in dieser Gugge gehabt.
Also, wir haben, das erinnere mich noch, dass man Vorräte gemacht hat und in der Küche oben hat es so eine Gugge gehabt mit Zucker und so. Und mit Linsen. Und alle haben kein Verfalldatum gehabt. Und dann haben wir mal die Linsen genommen und dann haben die Teillinsen so Löchchen gehabt. Und dann hat es auch ein paar Würmchen gehabt. Dann hat man die Linsen auf dem Küchentisch ausbreitet und hat dann gefunden, die mit den Löchchen können wir noch essen, aber die Würmchen wollen wir auf die Seite tun. Ja.
Das war also der erste Kontakt mit kleinen Tierchen, sogar daheim neben dem Schildkröt. Haben Sie ja noch kleine Würmchen gehabt?
Schaben. Alle Frauen haben es so gemacht, ja.
Das hat einmal ein bisschen verklatschen. Susanne Kurz, Sie sind aufgewachsen, in einer ganz anderen Zeit, das ist klar. In Meinisberg, das ist im Berner Seeland, in der Nähe von Biel. Mhm. Gut 1200 Einwohner hat das Dorf, darf man glaube ich sagen. Ja. Was ist das für ein Ort, das Meinisberg?
Heute oder denn?
Vor 15 Jahren.
Also dann, sagen wir, als Kind hat es noch einen Bäck gehabt, und dann hat es Gerei, und was hat es noch gehabt? Ein Käse. Also man konnte wirklich noch einkaufen im Dorf. Das ist heute nicht mehr so. Ich glaube, aus der Käserei ist ein Pizza-Takeaway geworden. Oder ist gar nicht mehr los. Es hat dafür einen Blumenladen gegeben, den es dann noch nicht hatte. Also es ist ein Durchfahrtsdorf geworden, leider.
Sogar in den letzten 15 Jahren hat sich das Dörfli verändert.
Ja, das dünkt mich schon sehr stark. Also es hat nicht mehr so, ich bin auch nicht mehr so viel dort, aber wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen zum dort zu wohnen und zu schlafen, aber das Dorfleben, finde ich, hat natürlich massiv abgenommen, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt als Aussenstehende vorbeigehe. Aber die Meinisberger werden jetzt, wenn sie hören, wahrscheinlich aufjucken und sagen, das stimmt doch gar nicht, wir haben doch erst kürzlich das Velorally gehabt. So. Also es finden schon Sachen statt, aber ich finde es schade, dass es keine Bäckerei mehr gibt, wo die Kinder Süßigkeiten gängeln, wenn sie mal aus 20 Führung gehen oder so.
Sie haben, wenn wir bei der Kindheitserinnerung sind vom Herrn Wackernagel, bei Ihnen sind schon relativ früh Bühnenluft dazugekommen, Bühnenluft geschnuppert, schon in der Schulzeit. Wann sind Sie zum ersten Mal auf so einer Bühne gestanden oder gesessen, wie wir jetzt hier auf einer Bühne sind?
Also zum ersten Mal richtig mit 9. in einem Theaterstück, das mein Vater hat mitgespielt hat, in einer Laientheatergruppe, die sie den Sommernachtstraum aufgeführt
haben. Was haben Sie für eine Rolle gespielt?
Ein Elfen. Aber eben nur einen Satz hatte ich, aber den konnte ich.
Nachher sind dann weitere Rollen dazugekommen, vielleicht der zweite oder dritte Satz.
Genau, das hat sich dann auch ergeben, dass es hat natürlich ein paar Kinder gehabt, von Leuten, die in dieser Theatergruppe gespielt haben. Und man hat dann auch probiert, dass man die Kinder vielleicht auch einbingen kann und so. Das ist eigentlich dann immer schön gesteigert hat sich das. Und eigentlich habe ich dann auch dürfen, ein bisschen grössere Rollen spielen. Und das war super gewesen.
Und aus dem heraus ist nachher der Hunger nach mehr entstanden, also nach der Schauspielschule.
Genau.
Noch in der Gymzeit.
Ja, eigentlich immer dann, also auch schon, wenn ich mit 5 oder 6 Jahren zugeschaut, wenn die gespielt haben und dann die letzte Vorstellung, das hat mich immer ganz dramatisch gedacht, dass jetzt die schöne Zeit schon vorbei ist. Und mir das einfach so, das hat mir sehr gefallen, wie die Proben und wie die Szenen zusammensetzen, wie plötzlich das Licht dazukommt und einer neigt noch Kostüm und plötzlich sind die Leute angelegt und schlüpfen in die Rollen. Einfach, das hat mich sehr fasziniert, das Ganze drumherum eigentlich. Und was war die Frage?
In Richtung Schauspielschule genau, wollte ich eigentlich gehen. Genau. Das war eine spezielle Situation für Sie. Genau. Sie haben die Schauspielschule
nicht bestanden.
Nicht bestanden, also respektive Ihre Bewerbung.
Genau, ja. Ich habe sie mit 18 in Bern gemacht und in Zürich gemacht. Und in Bern bin ich schon nach dem ersten Tag rausgefallen. Und in Zürich bin ich aber in die allerletzte Runde gekommen, in die dritte Runde. Und wir waren dann vielleicht von 260 noch 13 gewesen. Und sie haben dann 5 genommen, aber ich mich eben nicht.
Aber Sie sind hartnäckig geblieben?
Ja.
Sie haben wollen raus in die Welt. Sie wollen, wenn dann die Bühne, dann halt vor die Kamera. Und dann haben Sie weitergemacht.
Genau. Dann bin ich weiter ins Gymnasium und dann habe ich eines Tages gesehen, dass sie im Schweizer Fernsehen für eine Jugendsendung für so Filme für Jugendliche mit Themen wie «Schwanger mit 15» oder «Hilfe, ich nehme Drogen» oder so, dass sie dort Jungschauspieler suchen, also Laien, und habe mich für das beworben. Und habe mich aber zu spät beworben und bin nachher in eine Schlaufe für Moderationscastings reingerutscht. Also.
Und aus ihnen ist nachher die Ups-Moderatorin geworden.
Genau.
Ist ja noch speziell, sie sind 18 war etwa, und sind dann vor der Wahl gestanden. Gehe jetzt aus der Schule raus oder bleibe ich noch ein Jahr bis zur Matur?
Genau.
Und sie haben sich fürs Fernsehen entschieden. Wie ist das gegangen daheim mit ihren Eltern?
Ja, also dann ist das Angebot gekommen und dann haben wir das mal ein bisschen erörtert miteinander. Und dann habe ich natürlich gefunden, also ich will das, weil ich eigentlich nie den Gimmer gemacht habe, um nachher zu studieren. Ich einfach immer Schauspieler werden. Und dann hat es, glaube ich, ein paar Diskussionen gegeben, die ich nicht mitbekommen habe zwischen meinen Eltern. Aber nicht einfach mehr so, also, was heisst jetzt das? Also, ist jetzt das gescheit, die Matur nicht zu machen? Und was hat sie denn bisher immer? Weil ich glaube, meine Eltern haben gemerkt, dass ich seit 5 immer gesagt habe, ich will einfach so etwas machen. Und dann haben sie gefunden, komm, wir schauen, dass wir ein Jahr Beurlaubung beantragen können im Gymnasium, dass, falls es nicht klappen würde, in diesem fernen Zürich, dass sie wenigstens wieder zurück in die Schule können und die Matur könnte machen.
Oder ist ihren Eltern einfach der Hausfrieden lieber gewesen und sie hätten gedacht, die Ausländer hätten so gestürmt, jetzt lassen wir sie einfach machen?
Nein, ich glaube, es ist einfach auch offensichtlich, dass es eine riesige Chance ist, dass man ein Mädchen aus Meinisberg wird auf Zürich holen, die noch nie moderiert vorher und überhaupt keine journalistische Erfahrung hatte. Das passiert eben nicht so oft in einem Leben. Und ich glaube, das war genau der Punkt und die Chance, die wir ergreifen
mussten. Sind Sie also mit 18, das Mädchen, wie Sie sagen, oder 19, nein, aus Meinisberg auf Zürich, ja, auf die grosse Stadt, aus diesen 1200 Menschen kleinen Dörfli, ich sage jetzt nicht Kaff, zumindest auf Zürich.
Ja, zumindest auf Zürich.
Wie ist das gegangen?
Ja, ich war schon ein bisschen überfordert. Ich habe nicht so genau gewusst, wie man den Tramli-Fahrplan jetzt liest. Und ich habe jedes Mal noch gedrückt im Tram, dass es dann sicher anhält bei der Station. Ich habe gemerkt, das machen die anderen aber nicht. Also es war schon eine grosse Überforderung. Das erste Mal allein wohnen. Also grosse Überforderung, eine Herausforderung,
sagen wir es so. Ja.
Das erste Mal allein gewohnt auch unter der Woche, dann auch von arbeiten. In einem Umfeld, wo ich vorher noch nie, also noch gar nie gearbeitet. Ich habe einfach eine Schule gemacht, aber gearbeitet jetzt jeden Tag von 8 bis 5 oder 8 bis 7 oder so. Das hat man dann schon gemerkt, die Umstellung.
Und haben allein gewohnt, in einem kleinen Studio?
Ja, in einem möblierten Studio. 14 Quadratmeter, die Küche war so in einem Schrank drin. Ja.
Haben Sie Heimweh gehabt?
Heimweh in dem Sinne, weil ich wusste, ich kann am Wochenende wieder heim, aber manchmal habe ich nicht so genau gewusst, dass ich jetzt mit dieser Zeit am Abend so machen, halt allein essen, dann isst man allein in so einem Tischli in einem möblierten Studio. Es war schon nicht so glamourös, aber es war auch nicht schlimm, ich habe viel gearbeitet.
Und den Glamour haben Sie dafür dann bei der Abend gehabt. Mehr und mehr.
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger bei UPS.
Genau, ja.
Eine Jugendsendung, die es glaub, mittlerweile nicht mehr gibt.
Nein, die ist dann, irgendwann ist die abgesetzt worden. Mhm.
Glamour, das eine und das andere ist dann eben eine Ausbildung machen, wo auf der Seite von der Susanne Kunz mehr und mehr gekommen ist. Wie war das eigentlich bei Ihnen gewesen? Wie wird man die Forscher, Wackernagel?
Das war lustig gewesen. Ich wollte eigentlich Gärtner werden. Und dann hat aber der Vater gesagt, du willst wahrscheinlich studieren. Nur ist natürlich das klar gewesen. Und dann habe ich mich entschlossen, Biologie zu studieren, weil mich von Anfang an Ross und Kuh und alle die Lebewesen interessiert haben. Mein Banknachbar in der Schule hat mich gefragt, was ist denn eigentlich Biologie? Dann habe ich es nicht gewusst. Also, aber es war eindeutig Natur. Ja, das habe ich dann noch gemacht. Ich habe immer in der Freizeit Vögel beobachtet, Pflanzen angeschaut. Ich habe mich dann noch im Zusammenhang mit der Doktorarbeit an der Vogelwarte gemeldet.
Zembach ist das?
Ich habe gesagt, ich habe 2 Stunden für mich, die ich brauche, für eine bestimmte Beobachtung zu machen. Den Rest kann ich eigentlich mithelfen. Und ich habe dort an der Vogelwarte in 2 Sommer später noch einmal als Assistent habe ich dort geschafft. Man hat auch Es war auch eine Pflegestation. Es war winzig, es war ein Direktor und eine Sekretärin damals. Man hatte auch eine Pflegestation. Die Bauern haben angefangen, früher noch mähen und Eier von Wachteln und von Rebhühnern und von Enten und so weiter sind ausgemäht worden. Die haben mir dann genommen und haben die aufgezogen, die Vögel, und wieder in die Natur getan. Das ist ja etwas, wo man nicht so gut weiss, wie gut das gerotet wird. Ich habe dort auch gemerkt, dass ich gerne etwas Pflegerisches mache. Es ist auch auf eine Art Grote. Man muss ja alle Unglücke, die können passieren, voraussehen. Ich habe später auch, dort muss man keine Unglücke voraussehen, ich habe später auch sehr gerne meine Kinder gewickelt und gebadet. Und sondern bei den Grosskindern auch wieder, wenn man einmal Babysitting
machen. Also das heisst, Sie haben denn die kleinen Vögel haben Sie aufgezogen, die kleinen Pipeli, wenn sie geschlafen sind, zum Beispiel von Wachteln oder Rebhühnern, die sind in ihrer Obhut gewesen?
Die haben wir aufgezogen, ja.
Und nachher haben Sie versucht, die Tiere auch wieder auszuwildern?
Dann haben die ausgewildert. Das war eigentlich eine Nebenaufgabe vom Ganzen. Vogelwarten ist ja eine Institution, die Vogelforschung betreibt und wo Vögel beringt und in der ganzen Schweiz Mitarbeiter hat. Ich wollte vielleicht das erzählen, weil ich eine pflegerische Tendenz hatte und ein Interesse an den Tieren, und das hat er noch später darin gemündet, dass ich mich für den Zoologischen Garten interessiert habe. Und das ist vielleicht auch noch interessant, das ist dann später gekommen. Ich bin dann noch, auch während der Ausbildung hatte ich die Gelegenheit, in Philadelphia im Zoo zu arbeiten. Dort war ich Wärter, ich habe immer auch Heugabeln und Mistgabeln und so habe ich gefunden, man muss Muskeln haben und so.
Sicher. Das haben Sie haben die ganz grossen, schweren Tiere versorgt in Philadelphia.
Ich war dann 1,5 Jahre Wärter und habe auch dort gesehen, wie der Zoo funktioniert.
Darf ich schnell fragen, Philadelphia von der Größe, wenn man einen Schweizer Zoo sich vorstellt?
Gleich groß ist er gewesen. Ja. Das ist lustig. Halt einmal, Tupfer gleich alt. Ich glaube
auch. Also wie der Basler Zoo.
Wie der Basler Zoo. Und in der Größe glaube ich, auch ähnlich.
Und von den Tieren, die man dort gefunden hat, auch eine ähnliche Auswahl?
Eigentlich eine ähnliche. Ja. Auch Flamingo, ja, zum Beispiel. Also, eben dort hatte ich alles, was ich gemeint habe, man brauche ich nicht so. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es ja eine pädagogische Aufgabe ist, dass man ja muss, sagen wir, Führungen machen. Dort ist mir auch in den Sinn gekommen, dass ich doch lieber mit meinen Leuten Führungen mache, als mit Amerikanern. Also, ich habe dann noch plötzlich Heimweh gekriegt. Das ist dann auch abgelaufen, die Zeit. Ich bin dann noch wieder auf Basel gekommen und habe wieder Kontakt aufgenommen mit dem Zoo. Und das hat sich noch einmal ein halbes Jahr Vogelwarten eingeschoben. Dann habe ich anfangen im Zoo.
Und Die Flamingo, die müssen wir jetzt kurz ansprechen. Sie haben, glaube ich, einen tragenden Einfluss gehabt in die Brut der Flamingo. Die haben ja nicht so recht wollen brüten in Europa. Und haben nicht so recht
wollen. Sie haben keine Flamingo brütet. Es ist mir etwas Lustiges in den Sinn gekommen. Bis ich 5 Jahre alt war, hat es dort, wo wir gewohnt haben, auf der Luftmatt noch Kühe gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich das gemerkt habe. Ich erinnere mich noch, dass man darüber geredet hat, dass wenn Löwenzahn blüht und die Kühe Löwenzahn fressen, dann ist die Milch ein bisschen gäler. Das war fast da. Und dann habe ich während meiner Dissertation mit habe ich ein Vögel aufgezogen, weil es darum um eine Frage von der Vogelentwicklung gegangen ist. Und die jungen Singvögel sitzen im Nest und wenn die Mutter kommt, dann machen sie so und sieht dann aus wie Blümchen, die blühen. Wie Orange.
Also wenn der Schnabel
oder Gäli. Ja. Mhm. Sie strecken, das ist ein Signal, sagen die Zoologen, sie strecken dieser Mutter ihr Schnäbel entgegen. Und ich habe so Vögel in der Natur beobachtet und gemessen und gewogen und habe auch ein paar ins Labor genommen. Und dort haben wir ihnen so ein Futter gegeben, Quark, auf der Quarkbasis. Und das war weiss mehr. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass nach ein paar Tagen, sie haben an für sich gut gediehen, die Vögel, aber die Rachen sind blass geworden. Und möglicherweise bin ich der einzige Mensch, der Gelegenheit hatte, das einmal zu sehen. Jedenfalls, als ich schon in Philadelphia war, habe ich dir gesagt, hört, es braucht bestimmte Stoffe im Futter. Das hat bei meiner Distel noch eine Rolle gespielt. Ich habe das die Gelfarbstoff Carotinoid, habe ich dann noch chemisch bestimmen oder ja, fassen. Kurz, ich habe das irgendwie gewusst und habe dann noch. Soll ich das alles erzählen?
Ja, das interessiert mich. Jetzt müssen wir wissen, warum die Flamingos so gut gekommen
sind. Allgemein entdeckt im Handel, wo carotinoidreich ist. Wir haben einen fettlöslichen Extrakt aus Luzerne, haben wir auch können brauchen. Vor allem mit dem Allgemeinen haben wir anfangs Erfolg gehabt. Dann haben wir Kontakt bekommen mit der Roche, wo ja eine Vitaminabteilung hatte. Und die Carotinoide sind Cousin vom Vitamin A. Und die Roche hatte eine reiche Palette und haben uns dann können entsprechende Carotinoide zur Verfügung stellen. Und die Flamingos sind dann noch prächtig gewesen. Das Ganze ist im Rahmen geschehen von einer Bearbeitung. Ich habe den Auftrag gekriegt, die ganze Ernährung zu Basel unter die Lupe zu nehmen. Und wir haben alle Tiere die Diät angepasst und vor allem einen Sicherungszusatz gegeben von Vitaminen und Mineral und Spurenelement. Das mache ich jetzt auch, darum lebe ich noch. Aber kurz, die Flamingo haben wie gewartet auf die Vitamine und haben gerade angefangen, Nester bauen und Eier legen. Das ist eine Art Explosion, sehr merkwürdig.
Und aber sehr erfolgreich. Also
ja. Und die Ernährung, das ist lustig. Die Ernährung ist ja bei den Menschen auch besser geworden, weil es Südfrüchte gibt, Gemüse und Obst immer, eine reichere Vielfalt an Nahrung. Und alles hat sich gewundert, vor allem die Medizinprofessoren, dass alle Kinder grösser werden als ihre Eltern. Und das haben wir im Zolli auch gehabt, die Flamingo, die bei uns aufgewachsen sind, sind ein bisschen grösser gewesen. Und weil ja das Flamingo-Leben, das Tierleben in der Natur anstrengender ist, man braucht mehr Kalorien vom Futter, für umzulaufen, und anstatt fürs Wachsen. Aber wir sind ja auch ein wenig in einem zoologischen Garten. Und Flusspferd und Nashörner und grundsätzlich alle Tiere sind ein bisschen grösser als ihre Eltern.
Und sie sind ja auch relativ gross, das muss ich schnell einflechten, für alle die daheim zuhören, am Hans Wackernagel, sie sind 1,93. In einer Generation 1925 sind sie, glaube ich, selber auch recht gross gewachsen gewesen. Also sie sind trotz einer etwas schwierigeren Ernährung in den 30er Jahren, sie vorher erzählt haben, sind sie recht
ins Kruppschatz. Ich bin ein Mein Vater war schon so gross gewesen, aber auch weit um der einzige gross, fast, und ich wieder. Und in der Rekrutenschule bin ich so vorne gestanden, weil man hätte einstossen müssen, ist manchmal ein bisschen aufgefallen.
Sind Sie mir aufgefallen, mit einem 1,93 Meter. Das ist der S1 persönlich mit dem Hans Wackernagel, dem langjährigen Vizedirektor und Kurator vom Zoo Basel und der Susanne Kunz, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin. Ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, Herr Kunz, Sie sind die letzten beiden eben hier auf dieser gleichen Bühne gewesen. Man sieht auf dieser Bühne dort noch ein kleines Pillen liegen. Die Pille, da hat irgendjemand, glaub, vergessen, oder Sie haben sie gestern nicht genommen während der Vorstellung. Die Pille, die spielen ja eine wichtige Rolle in dem Schauspiel, wo Sie allein auf der Bühne stehen, in dem Solo, als Elsbeth Schneider. Die Elsbeth Schneider, die macht eine Leseobe. Also, die liest aus ihrer Autobiografie. Und im Laufe dem oben wird sie ständig wieder unterbrochen durch das Nattel, das auf dem Tisch liegt. Wer ist die Elsbeth Schneider? Was ist das für ein Mensch?
Ja, das ist eine Familienfrau mit Leib und Seele, eine engagierte Person, die nicht aufgibt. Das ist so ein Muttertier, könnte man sagen, oder Herr Wackernagel, wo ihre Familie aufs Blut verteidigt.
Ein Gluckere.
Genau, eigentlich. Aber sie kommt dann oben auf die Bühne, weil sie ein Buch hat geschrieben hat, das mehr oder weniger per Zufall einen Verlag hat gefunden. Und es ist eben nicht so gut geschrieben, das Buch, weil sie ist auch kein Schriftsteller. Aber irgendwie ist das wirklich ihre Flucht aus dem endertristen, komplizierten Familienalltag. Aber er holt sie dann auf der Bühne gleich ein und sie kann dort nicht einfach nur lesen. Also sie ist auch dort Familienfrau und muss weibeln.
Und wie sie weibeln muss, das hören wir jetzt. Wir hören einen kleinen Ausschnitt. Sie haben sich bereit erklärt, in die Rolle von der Elsbeth Schneider schnell reinzuschlüpfen. Das ist ein Moment, wo die Schneiders aus dem Berner Seeland haben müssen flüchten auf Zürich, weil der Mann, der Dienerler, der Mann von der Elsbeth, der hat einen Gammelfleischskandal produziert, weil es ist nicht mehr so richtig gelaufen. Der Garfuhr ist gekommen und das Fleisch will nicht mehr so recht über den Ladentisch gehen. Kurz und gut, sie verkaufen dann halt einmal Fleisch, das nicht mehr so gut ist, bis das dann im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose geht, eben im Altersheim, glaube ich, dort in dem Örtli. Und es gibt einen riesen Skandal und Schneiders zügeln auf Zürich. Und aus dem Dienerler Schneider wird nicht mehr ein Metzger, sondern er wechselt zu der VBZ. Er wird Tramli-Chauffeur.
Genau.
Und jetzt bitte ich Sie, kurz vorzulesen.
Gut, also man muss sich jetzt vorstellen, wie hat der Berüt genannt? Gut. Mein Tineler ließ sich dann also vom Metzger zum Tramchauffeur bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich umsatteln. Das war aber gar nicht so einfach. Nicht das Tramfahren, das hatte der Tineler ziemlich schnell im Griff. Aber die Haltestellen durchsagen, das war schwierig. In Zürich heißt es im Tram ja nicht Paradeplatz, es heißt Bradeblass. Es heisst auch nicht Hallenstadion, es heisst Astadon. Es heisst auch nicht, bitte alles aussteigen, dieses Tram fährt ins Depot. Tineler musste sagen lernen, bitte alles aus dem Tram fährt ins Depot. Am Ende bestand er die Tramführerprüfung aber mit Bravour. Tineler fuhr das Fondue-Tram und eines Tages, es war um die Weihnachtszeit, waren hohe Gäste an Bord. Der Stadtpräsident und der Botschafter von Südkorea und seine Frau. Doch plötzlich kam von links das Merli-Tram, wo der Samichlaus gerade abgelenkt worden war, weil das Christkind im hinteren Wagen von einer Sonderschulklasse mit Mandarinli beschossen wurde. Tineler musste innerhalb Sekundenbruchteilen entscheiden, entweder sofort bremsen und ein bisschen Fondue verschütten oder 50 Merli-Tramkinder mit Schädelbasisbruch. Aber jetzt muss man wissen, das Fondue-Tram ist ein Nostalgietram mit mechanischen Bremsen, nichts mit ABS. Die Notbremsung von 50 auf 0 in 0,2 Sekunden, eine Katastrophe. Dem Stadtpräsident alles über die Hosen, das ganze heiße Fondue. Aber am schlimmsten traf es dem Botschafter seine Frau, eine ehemalige Miss Südkorea. Denn die hatte gerade die Fondue-Gabel im Mund, als Tineler die Vollbremsung machte. Die Gabel hat dann also gesteckt. Nach der dreistündigen Operation wäre die Frau dann höchstens noch als ehemalige Miss Wallisellen durchgegangen.
Merci vielmals. Sie stehen allein auf der Bühne, machen das zwei Stunden lang, schlüpfen aber auch nicht noch in die Rolle, weil ja die Elsbeth Schneider einmal erzählt, in die Rolle von der Maite zum Beispiel. Ihre Tochter ist eine pubertierende, sportpubertierende Teenager. Oder die Kindergärtnerin. Sie übernehmen die Rolle und leben sie voll. Das ist harte Körperarbeit.
Ja, man weiß schon, dass man geschafft hat nachher, das ist schon klar. Aber es ist auch sehr beflügelnd und ich mache es wahnsinnig gern. Und man hat ja auch geprobt, für dass das dann bei der Vorstellung nicht mehr so einem schwierig fällt. Also wenn man das so manchmal probt, die Wechselleben von einer Figur in die andere. Das ist wirklich manchmal, tut man da einen ganz kleinen Detail fühlen, dass einmal der Wechsel leichter fällt. Und dann irgendwann hat man es verinnerlicht und dann ist das eigentlich einfach dann eine Sache vor Konzentration.
Wie war das Basel-Publikum jetzt, die letzten beiden Öben?
Ja, ein bisschen verhalten. Ein bisschen verhaltener als in anderen Städten. Es war auch nicht so voll wie heute jetzt. Wieso seid ihr gestern nicht alle gekommen? Aber ich habe mir sagen, dass das anscheinend in Basel so sei. Das sei ein bisschen ein härteres Pflaster und die Leute seien misstrauischer und wir müssen zuerst überzeugen und dann sind sie treu. Also, wenn ich dann in 6 Monaten noch mal komme, ist die Bude voll. Da bin ich
sehr gut, dann freuen wir uns. Dann kommt vielleicht auch der Herr Wacker. Sie haben den Text, wenn man ihn zulässt, erinnert er einem ein bisschen an «Mein Name ist Eugen». Ist das bewusst?
Nein, eigentlich nicht. Aber das ist auch etwas, was auch ein bisschen allgemein gut ist halt, in der Schweiz, auf dem Land oder auch im Berner Dialekt. Ich denke, dass ja, es ist halt, wie man redet, hat sie geschrieben. Und das gibt halt nicht diese Sprache.
Oder? Also erinnert einem und man fühlt sich sofort wohl, wenn man deren Elsbeth Schneider zuhört. Humor ist etwas, das bei Ihnen eine wichtige Rolle spielt. Gibt es eigentlich auch Humor auf der Seite von den Tieren? Gibt es lustige Tiere? Also man sagt ja, das ist ein glatter Vogel. Gibt es glatte Vögel, Herr Wackernagel?
Jetzt kann ich nicht antworten. Es gibt viel Regungen, die wir haben, die man schon bei den Tieren sieht, entstehen. Also wir haben ein Bewusstsein. Das ist, da würden die Biologen sagen, das ist die höchste Blüte vom Soziallebens. Wir haben ein Bewusstsein, ich weiss, ich bin der Hans und ich habe Zahnweh oder es geht mir gut. Dann treffe ich sie an und frage ich als erstes, wie geht es ihnen? Und das frage ich, weil ich mir vorstellen kann, also die Voraussetzung, dass ich sie fragen kann, ist, dass ich es von mir selber schon weiß. Und die Einfühlung ist zum Beispiel etwas, wo durchs Tierreich sich abzeichnet. Ich bin ein Rab jetzt und ich bin satt, aber ich finde noch einen schönen Mockenfutter. Und als Rab tue ich den Mocken, den ich nicht mehr fressen will, verstecken. Jetzt habe ich ihn im Schnabel und jetzt schaue ich, ob mir einer zuschaut. Und solange einer zuschaut, verstecke ich ihn nicht. Ich muss vielleicht sogar fortfliegen oder so. Das ist schon ein Beispiel, dass auch schon Raben sich vorstellen können, wie es im Nächsten geht. Und das Gewissen, wo Philosophen dicke Bücher darüber schreiben und Theologen, kann man auf eine ähnliche Art in der Natur sehen. Ich bin Gewissen erwacht, wenn ich weiss, ich habe sie benoteiligt, ich habe sie bestohlen, ich habe eine Regel gebrochen. Also das Gewissen erwacht im Sozialleben, wenn ich weiss, wie mir es ging, wenn ich bestohlen wurde oder so. Also der Humor, den habe ich jetzt noch nicht.
Das wäre etwas Größeres, aber ich würde noch mal schnell bei den Raben einhocken. Es gibt ja zum Beispiel die Beobachtungen, dass Raben zum Beispiel die Nüsse, glaube ich, Kreuzungen anlegen, bewusst bei Rot und wissen, jetzt kommt dann nachher ein Auto und dann holen sie die Nüsse nachher, weil die Autos überfahren die Nüsse und dann nachher sind sie aufgeknackt. Also da ist ein gewisses Bewusstsein, die beobachten in ihrer Umwelt. Wenn ich sie richtig verstanden habe, der Rab, der versteckt der Mocke nur, wenn er weiss, es schaut ihm kein anderer Rab dabei zu. Wie ist es denn mit dem Gewissen, was Sie jetzt angesprochen haben? Also habt ihr gewusst, zum Beispiel, also ich würde jetzt aus dem Buch sagen, wenn ein Hund ein kleines Wursträdchen schnappt und nachher aus der Küche abhaut und nachher mir ein bisschen schräg anschaut, dann habe ich das Gefühl, der Hund hätte ein schlechtes Gewissen. Rede ich mir das nur ein oder ist es tatsächlich so?
Eben sobald ich ein Wesen bin, wo mich vorstellen kann, was im anderen Wesen vorgeht, habe ich wahrscheinlich schon ein Gewissen. Bei einem Hund habe ich es auch ganz deutlich erlebt. Die haben ein ähnliches Sozialleben wie wir. Und wie man schüttet, das ist so lustig. Das, Menschen schütten ja. Aber dort sind es auch Hampfle Leute. So sind Steinzeitjäger auf die Jagd gegangen. Sie gehen auf die Jagd. Es ist auch ein Gleichkrieg, so sind sie auch in den Krieg gegangen. Darum ist es kein Wunder, dass die Gewalttätigkeit manchmal ein bisschen angeheizt wird bei den Zuschauern und sie raussäckeln und denken, jetzt muss ich wieder mal jemandem auf der Ranze gehen.
Das heisst, es hätte jetzt gar wieder Ausschreitungen gegeben. Oder sie würden sogar sagen, wenn zwei Mannschaften gegeneinander antreten, sind das so wie steinzeitliche Rivalenkämpfe.
Das sind zwei, ja. Es ist ein bisschen verrückt. Man hütet ja sein eigenes Jagdrevier. Das ist eine Liebe, die der Chef hat zu seinem Volk, dass er das Jagdrevier hütet. Und mit dieser Liebe ist die Aggression gegen alle Nachbarn. Sie kennen den Bannumgang von Gemeinden. Man nimmt das Gewehr mit und geht ringsum. Man zeigt auch denen, die es noch nicht wissen, wo es durchgeht. Und das Gewehr ist für den Hirsch im Fall oder für den Nachbarn. Und wenn man über Gewalt redet, das hat mich plötzlich beeindruckt. Also ein Krokodil, dort fängt die Mutterliebe an, in dieser Gegend. Ein Krokodil hütet seine Eier, eine Krokodilmutter hütet ihre Eier und treibt den Jungen, die geschlafen sind, ins Wasser. Und wenn sie das Gefühl hat, es stört jemand das, dann geht sie auf den los. Und die Mütter verteidigen ihre Kinder bis zur Aufforderung. Also Gewalt und Liebe sind durch ein Fädeli verbunden. Das müssen wir, glaube ich, einfach wissen. Man müsste jeden Gewalttäter fragen, wo geht das Fädeli bei dir an? Was verteidigst du? Oder was hast du gern, wo du das Gefühl hast, es wird von außen gestört oder so? Also das sind so, das müssen Sie nicht glauben, ja.
Nein, aber es ist ein interessanter Punkt natürlich, weil wir ja immer wieder mit dem Thema befasst sind, ob das jetzt in der Schweiz ist mit dem Thema Jugendgewalt zum Beispiel oder ob wir auf der grossen Weltbühne mit der Gewalt zwischen Völkern oder zwischen Glaubensgemeinschaften uns befassen. Und dann sind ich jetzt der dünne Faden zu der Liebe oder zu der Mutterliebe ansprechen, gibt das natürlich einen ganz anderen Aspekt, den man durchaus mal hinterfragen kann. In der Natur, in Afrika, Sie haben jetzt gerade das Krokodil zum Beispiel angesprochen, sind Sie gewesen. Ich habe vorher am Anfang der Sendung gesagt, Sie sind über 20 Jahre, glaube ich, immer wieder unterwegs gewesen in Zentralafrika, haben Reisen geleitet während 10 Tagen. Da nehme ich ja, sind Sie zumindest auf Safari, wie man das sagt, im Dschungel, im Busch gewesen?
Ja, man ist natürlich grundsätzlich in einem Land Rover innen. Im Kongo bin ich das erste Mal gewesen. Dort ist man auch noch zu einem Hotel gelaufen, zur Nacht, wo es Lampen hatte. Und die gleichen Insekten, wie wir haben, aber alle so gross. Also es sind wahnsinnige Erlebnisse, die man hat. Und das Lustige für den Zoologen ist, dass er ja zoologisch geschult ist, aber mit seinen Leuten, die er in Afrika begleitet, gleichzeitig gewisse Sachen zum ersten Mal sieht. Und noch probiert er das ein bisschen zu ordnen. Das habe ich eine sehr lustige Aufgabe gefunden. Wir haben sie von der Pädagogik.
Was haben Sie den Reisenden können mitgeben oder an Pädagogischem können vermitteln?
Ja, können sagen, das ist ein Kronenkranich. Aber man hat auch von den Haustieren geredet und wo sie herkommen, Geissen und Schöf und Rinder in Afrika, die dort ja gar nicht vorgekommen sind. Die sind ins Nildal aufgekommen, von Indien her. oder so Sachen, man hätte können wenig verknüpfen. Man hat auch gesehen, dass andere Wildtauben in Dar es Salaam, in der Stadt, plötzlich ähnlich Stadttauben werden wie unsere Tauben. Also man hat die Phänomene probiert zu begreifen und mitzuteilen. Ja.
Sind Sie jemals in Afrika gesehen?
Nein, noch nie in meinem Leben. Ich würde gerne gehen, aber ich habe mich noch nicht getraut.
Was würden Sie der Frau Kunz an Menschen empfehlen, wenn sie mal auf Afrika gehen wollen?
Yes. Ich wäre vielleicht auch nicht gegangen, wenn ich plötzlich ein Tanzers gekommen wäre und gesagt hätte, ja, wir suchen einen. Nur gumpt man auf, ja, aber ich bin sonst nicht so ein Reisender spontan. Ich finde es sehr schön, an der Tramhaltestelle die Ungrütli anzuschauen. Ja.
Sie waren eine Zeit in Paris, apropos Reisen, Frau Kunz. Vor dem möchte ich noch kurz ansprechen. Man hat Sie in der Schweiz wirklich so auf einer grossen Bildfläche angefangen, wo Sie die jüngste Moderatorin waren im Hauptoberprogramm vom Schweizer Fernsehen mit Eiger, Mönch und Kunz. Mhm. Sie waren 21. Sie sind prämiert worden, gerade nach einem Jahr, glaube ich, schon der Privatlobby gekommen, Publikumsliebling, also ein unglaublicher raketenhafter Start, den Sie angelegt haben. Wie sind Ihnen eigentlich selber gegangen?
Ja, ich habe immer so ein bisschen eine zweispältige Beziehung zu dem Ganzen gehabt. Also ich habe dann die Chance auch wieder bekommen, Castings gemacht, habe am Schluss gewusst, okay, ich kann die Sendung machen und habe mich sehr gefreut über die neue Herausforderung, weil das hätte bedeutet, dass man eben ausgestellter ist, exponierter ist, dass die Medien alle Heftchen mit einem irgendwie eine Titelseite machen wollen und am liebsten einem in die Badwanne föteln oder irgendwie in so Situationen, die sehr privat sind. Das ist halt irgendwie leider ein bisschen so bei den Boulevardblättern. Tendenz immer wie mehr in Richtung Voyeurismus. Und das habe ich gewusst und ich hatte ein bisschen Angst vor dem. Also die Arbeit zu moderieren, dass ich das kann oder dass ich dieser Herausforderung mich stellen kann und das auch prestieren kann, vor dem habe ich nicht so Angst gehabt. Das ist dann Handwerk und da kann man dran arbeiten und wird gecoacht. Aber halt so, was das dann heisst, im Privatleben so ausgestellt sein und mit den Medien irgendwie lernen umzugehen. Und das habe ich vorher in dieser Jugendsendung natürlich nicht gehabt. Wir waren so in unserer kleinen Nische, hatten auch nicht so viele Zuschauer gehabt, jetzt wie so eine Montagabendshow. Und das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Und das ist eigentlich auch die ganzen 4 Jahre lang, als ich es gemacht habe, immer ein bisschen geblieben.
Also das heisst, Sie haben die Moderatorin, die bei Eiger, Mönch und Kunz so viel Erfolg hatte, bis zu einem gewissen Punkt mit schauspielerischem Talent müssen mimen.
Ja, also eben, ich gehe ja nicht als privat, also ich gehe heute nicht privat auf in die Arena, quasi, sage ich. Also jetzt, in die Arena ist gemeint, ins Studio. Also man muss sich natürlich in eine Rolle hineinbegeben und in eine Haltung hineinbegeben. Das ist eine Technik und man kann das anschalten und wieder abschalten. Dann kann ich es nicht mehr abschalten, aber ich versuche es auch immer wieder abzuschalten. Also ich moderiere auch nicht in meinem Privatleben. Es sind wirklich 2 verschiedene Paar Schuhe.
Eben, Sie haben es geschafft, Ihr Privatleben eigentlich recht privat zu behalten. Mhm. Ich glaube, die wenigsten in der Schweiz haben realisiert, dass sie verheiratet sind, dass sie in Paris waren, dass sie einen kleinen Sohn haben. Andere schaffen das nicht, andere machen das vielleicht sogar bewusst, tragen das in die Öffentlichkeit. Wie haben Sie das gemacht, dass es eben nicht so in die Öffentlichkeit gekommen ist?
Ich habe einfach immer gesagt, nein, ich will nicht mit dem Sohn auf die Titelseite. Und ich will jetzt nicht mit meinem Mann uns per Hochzeit fotografieren. Man muss einfach nein sagen, dann geht es eigentlich schon. Manchmal hört man dann schon, ja, aber das gehört doch dazu und das Interesse ist doch vorhanden. Und ich muss sagen, ich rede schon über mein Leben, aber ich finde jetzt, mein Kind kann noch nicht entscheiden, ob es das überhaupt will. Und mein Partner will es nicht und ich will es auch nicht. Und das ist einfach, er hat einen anderen Beruf und ich mache diesen Beruf. Und das muss sich nicht so vermischen, finde ich.
Wie organisieren Sie sich Ihren Alltag? Sie sind relativ viel unterwegs im Moment.
Ja, wir haben einen Krippenplatz. Und dann haben wir je unsere Betreuungstage. Also mein Mann ist auch ein sehr aktiver Vater. Und dann haben wir Grosseltern, die hüten und teilweise Freunde, Freundinnen, die einspringen können. Also das ist vor allem in dieser Zeit sehr, sehr wichtig gewesen, vor der Premiere von dem Solo-Programm, wo ich die letzten 3 Monate schon sehr, sehr viel arbeiten musste. Und jetzt ist es eigentlich, ich bin zwar unterwegs, aber ich habe immer wieder meine Zeit unter der Woche, wo ich nicht so wahnsinnig beschäftigt bin. Also es ist jetzt nicht so stressig und von dem her ist die ganze Betreuungsorganisation auch nicht so kompliziert im Moment.
In Ihrem Stück Schlagzeug-Solo ist die Rede vom Kleinen, vom Bübeler, heisst er, glaube ich, dort einfach. Ihre Bübeler heisst Elfen. Der Bübeler in diesem Stück ist, glaube ich, ein bisschen ein ADS-Kind, hat Probleme, muss Ritalin nehmen, etc. Wie würden Sie selber umgehen mit dieser Situation, wenn Sie jetzt selber, wenn aus dem kleinen 3,5-Jährigen später mal eine Situation würde entstehen, wo Sie merken, oh, jetzt ist plötzlich das Bühnenleben oder die Bühnenrolle kommt tatsächlich in Kontakt?
Ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, versuchen, so viel wie möglich zu machen, bevor man Ritalin gibt. Also nach Alternativen zu suchen. Und ich denke, es wird vielleicht einfach auch ein bisschen. Ich glaube, das Medikament wird schnell verschrieben. Ich glaube, ab dem Punkt, wo man merkt, das Kind kann sich nicht konzentrieren und kann nicht lernen, das ist ja furchtbar, wenn jemand eigentlich gescheit ist, aber wegen dem Konzentrationsmangel, ja, die Krankheit oder das Symptom mit sich bringt, nicht kann lernen, dann muss man natürlich schon schauen. Aber all die Abklärungen vor der Schule und mit 3,5 schon abklären und ist schon ein bisschen auffälliger, kann nicht so viele Minuten am Tisch hocken und Puzzle spielen, mir denke ich, es manchmal ein bisschen. Man tut die Kinder ein früh in ein Schema hineinzwängen. Das sieht man wahrscheinlich in der Welt auch, dass sich jedes Einzelne ein bisschen vielleicht anders entwickelt. Oder wie ist das bei den Tieren?
Sie sind ähnlicher untereinander vielleicht als wir, aber sie sind Individuen. Sind Individuen.
Sie haben eine ganz andere Frage in einer vorbereitenden Gespräch gesagt, die Sie gerne würden, der Herr Wackernagel stellen würden.
Ja,
das zwar geht zum Vögel, gell?
Genau, und das ist nicht eine Frage von mir, sondern das ist eine Frage von meiner lieben Managerin in Sachen Bühnenprogramm. Sie hat eine ganz dringende Frage. Und zwar will sie wissen, haben Vögel einen Bauchnabel? Oder haben sie zwei?
Ja, sie haben die Reste vom Eidotter, wo nicht aufgebraucht worden ist für den Aufbau des Vögels. Nimmt das Vögelchen auf und dort das Pförtchen kam man gesehen am Vögelbauch. Ja.
Also Sie haben einen?
Sie haben einen, ja. Ich bin selber, ja.
Man sieht ihn einfach nicht unter, ja. unter den Federn.
Bei uns geht es raus, ja. Wie wenn das Buschi den Rest der Plazenta reinnimmt. Und die Vögel, gerade die, die schon selber können laufen und selber mit Mückli fangen, haben nur für ein paar Tage ein bisschen Dotter im Bauch. Dass es lenkt, ja.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Sie haben jetzt eine knappe Stunde zu St. Kuhns kennengelernt. Mit welchem Tierwesen würden Sie die Frau Kuhns vergleichen? In all den Jahren, wo Sie die verschiedensten Tiere kennengelernt haben, die verschiedensten Vogelarten. Ja, vorher mal gesagt, ein glatter Vogel oder ein Gluckere. Ich glaube alles nicht.
Jetzt muss ich aufpassen, wir haben ja auch ein Taktgefühl.
Sehr schön.
Zum Glück.
Das haben Sie.
Ist schon fertig, ich weiß nicht. man kann nicht sagen, mit einem Sommervögel. Oder es geht nicht, oder... Nein, es ist mir leid, es geht nicht.
Sie fliegen, wie auch immer, vielleicht als Sommervögel, schon bald weiter. Sie haben heute oben.
Nicht, ja.
Nein, wir lassen es. Sie haben heute oben schon einen Auftritt in Biel.
Genau.
Nächste Vorstellung in Biel heute. Und nachher, wo geht es weiter?
Sarnen, Laufen, überall. Also überall. Ich muss in ein paar Orte arbeiten. Ich weiß jetzt nicht alles auswendig, aber die nächste Station ist Biel, Sarnen, Laufen. Und dann geht es da auf dem Land wacker weiter.
Und Sie kommen nochmal zurück auf Basel, habe ich das richtig verstanden?
Nein, im Moment
für ist es nicht geplant.
Aber wenn ihr alle schauen wollt, dann muss man wegen grosser Nachfrage natürlich das Labouretti noch einmal füllen.
Das ist persönlich gewesen. Vielen Dank Ihnen beiden, Hans Wackernagel und Susanne Kuhns, und Ihnen allen fürs Zuhören. Einen schönen Sonntag.
Ah, doch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.